Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Matthias Friebe, guten Abend. Leipzig, wir schreiben das Jahr 1900, ganz exakt den 28. Januar. Es ist der Gründungstag des Deutschen Fußballbundes, seit also 125 Jahren ist der inzwischen beliebteste Sport auf der ganzen Welt, auch in Deutschland, organisiert. Und nicht nur das, der DFB, das wird gern und oft angeführt, ist der größte Einzelsportverband der ganzen Welt. Mehr als 7 Millionen Mitglieder und sportlich hochdekoriert. 4 WM-Titel bei den Männern, 2 bei den Frauen, dazu Olympiagold und vieles mehr. 125 Jahre vergehen aber nicht, ohne dass man im Nachhinein Dinge aufarbeiten muss. Und das meint nicht nur die NS-Zeit. Das reicht ja auch bis in die jüngere Geschichte. Und das wollen wir heute versuchen und ein bisschen dieser Geschichte näher kommen und tun das mit Jutta Braun vom Zentrum für deutsche Sportgeschichte und dem Fußballhistoriker Dietrich Schulze-Marmeling. Guten Abend in die Runde.
Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Fußball wurde ja auch schon vor der Gründung gespielt in Deutschland. Die berühmten Urländerspiele, die ersten Vergleiche mit anderen Ländern. Warum musste 1900 aber ein Verband her? Warum brauchte man den DFB?
Ja, um einen nationalen Fußballbetrieb aufzuziehen, auch mit Repräsentationsmannschaften etc. pp., bedurfte man natürlich einer Form der Organisation. Und damals war die Fußballlandschaft ja noch extrem zersplittert. Es gab ja auch diverse Bemühungen vor dem DFB, schon so etwas wie einen nationalen Verband zu gründen. Und wobei man sich so die Geschichte anschaut und auch anschaut, wer bei der Gründung dabei ist, da ist ja keiner der großen Vereine, die wir heute kennen, irgendwie dabei gewesen. Das ist ein Haufen von Enthusiasten, von Pionieren gewesen. Dann bekommt die Sache ja eigentlich erst so richtig Dreif dann nach dem Ersten Weltkrieg mit der Entwicklung zu einem Zuschauer, zu einem Massensport, mit der sozialen Ausbreitung des Fußballsports, der eben auch in der Industriearbeiterschaft sich dann verankert und da zum populären Sport wird. Und vorher ist das eher so eine, ich will nicht skurrile Angelegenheit sagen, aber ist doch eine jetzt nicht so furchtbar bedeutende Angelegenheit.
Aber es gab ja schon 1903 die erste deutsche Meisterschaft. Also man hatte schon von Anfang an zumindest das Bestreben, für das ganze Land irgendwie Fußballturniere zu organisieren.
Das ist richtig, aber wenn wir uns die Zuschauerzahlen da anschauen, ich glaube am ersten Endspiel waren 1500 Zuschauer sowas da, ist das alles eben noch sehr, sehr, sehr bescheiden. Es ist auch ein Sport, der eben noch nicht wirklich so in die Tiefen der Gesellschaft eingedrungen ist. Ist ein Sport, der sich auch anfangs damit auseinandersetzen muss, dass er aus England stammt, dass eben kein deutscher Sport ist. Es gibt ja dann ja zum Teil sehr krampfhafte Versuche, dieses Spiel zu germanisieren, also angefangen von den Ausdrücken, die man benutzt, wo man eben vermeidet, dann die englischen Ausdrücke zu übernehmen. Es ist ein Sport, der noch um gesellschaftliche Anerkennung ringen muss, auch bei den Eliten des Landes. Also überhaupt nicht zu vergleichen mit heute, wo es ja eher umgekehrt ist. Also die Politik dann um den Fußball buhlt und ihm ständig an allen Ecken und Enden den roten Teppich ausrollt. Also von so einer Situation können wir damals noch nicht sprechen.
Frau Braun, als der DFB gegründet wurde, war Fußball in Deutschland eine Randsportart, nicht zu vergleichen mit dem, was heute ist. Hat auch der DFB seinen Anteil daran, dass der Sport sich auf diesem Globus so entwickelt hat, wie er sich jetzt heute darstellt?
Naja, Fußball war natürlich in gewisser Hinsicht von Anfang an Vorreiter von dem, was wir heute Globalisierung nennen. Und das liegt natürlich eher in der Natur der Sache als solcher. Aber natürlich waren die Verbände, die nationalen Verbände jeweils, die wesentlichen Akteure, die diese Vernetzung dann hervorgebracht haben und die natürlich dann auch die Politik als Einfallstor in den Sport hineingekommen ist. Denn der Fußballbund hat ja den Fußball nicht nur national, sondern auch international repräsentiert und sich damit auch in die Systemkämpfe des 20. Jahrhunderts hineinbegeben.
Kann man aber sagen, diese 125 Jahre bei allen Schattenseiten, über die wir ja auch noch sprechen und über die auch in Deutschland viel gesprochen wird, immer über Skandale und Krisen, aber kann man sagen, diese 125 Jahre sind auf die lange Sicht, die lange Strecke der historischen Entwicklung auch eine Erfolgsgeschichte?
Der Fußball ist ja global eine Erfolgsstory, wenn man sich auch die Ursprünge des Fußballspiels anschaut, was ja vielleicht von seinen Erfindern gar nicht so bedacht war, wenn man bedenkt, dass der älteste Fußballverband der Welt, die englische Football Association, verzichtete ja auf eine Namensbezeichnung. Also hieß einfach Football Association. Man ging nicht unbedingt davon aus, dass die ganze Welt sich dieses Spiels annehmen würde, obwohl man sehr viel zur Verbreitung des Spiels getan hat, also sicherlich mehr als die Deutschen dafür getan haben. Also insofern würde ich das immer einbetten, die deutsche Erfolgsstory in eine globale Erfolgsstory des Fußballsports.
Aber kann man irgendwie sagen, dass gerade in Deutschland, was ja auch eins der, nicht das Mutterland des Fußballs wie England ist, aber auch eins der prägenden Länder, was auch gerade was den sportlichen Erfolg, die sportliche Entwicklung angeht, dass der DFB da schon seinen Beitrag hat?
Ja, sicherlich, wenn man das jetzt an den irgendwann, nahm die ganze Geschichte auch extrem an Tempo auf in Deutschland. Und das ist aber dann meines Erachtens erst bei Kindern im Ersten Weltkrieg gewesen, mit der Entwicklung zum Zuschauersport, zum Massensport, wo dann plötzlich auch zur Endspielung Deutsche Meisterschaft 50 bis 70.000 Menschen da kamen und auch eine gewisse Professionalisierung schon stattfand, auch wenn der DFB das sich gerne gesehen hat. Insofern ja, Deutschland ist eigentlich in vielen Dingen im Fußball eher ein Spätentwickler gewesen. Also jetzt gar nicht unbedingt, was die Verbandsgründung anbelangt, aber wenn wir beispielsweise den Profifußball nehmen, aber dann eben als etwas zu spät gekommen, in Anführungsstrichen extrem erfolgreich gewesen mit den ganzen WM-Titeln, EM-Titeln etc. Also insofern ist die ganze Geschichte, und wenn wir dann auch eben mit einbeziehen, der größte Einzelsportverband der Welt mit, glaube ich, etwa 7 Millionen Mitgliedern, ist das natürlich schon eine Erfolgsstory und auch eine, zu der DFB beigetragen hat.
Wenn ich da vielleicht direkt anknüpfen darf, also eine Erfolgsgeschichte sicherlich, aber man vergisst über diese Popularität des Fußballs manchmal ja auch die Downs, die es gegeben hat. Also Fußball war in den 80ern eher verrufen aufgrund der vielen Gewaltvorfälle, die es gegeben hat in Stadien, ja auch international, aber eben auch in Deutschland. Vor allem also in der Bundesrepublik, auch in der DDR. Und der DFB musste sich, glaube ich, erst daran gewöhnen, so wie andere Sportverbände auch, sich nicht als reiner Interessenbetrieb zu verstehen, als reines Lobbyunternehmen, als Sportorganisationsunternehmen, sondern auch als gesellschaftliche Kraft, als gesellschaftlicher Player. Und es war ein langer Prozess, bis die sogenannten Fanprojekte, die eben die Gewalt einhegen sollten, auch anerkannt wurden vom DFB. Die hatten sich ja aus der Gesellschaft und aus der Wissenschaft heraus entwickelt. Und dieses Wechselverhältnis kann man im Grunde bis heute betrachten.
Lassen Sie uns vielleicht einen kurzen Moment über Sportliche sprechen. Wir haben schon die Titel angesprochen. Insgesamt, wenn man Männer und Frauen zusammenzählt, sind es 6 WM-Titel. Damit ist man bei den ganz Großen des Weltfußballs. Frau Braun, ist das auch das größte Fund, mit dem der DFB wuchern kann?
Der DFB kann natürlich damit wuchern, mit diesen großen sportlichen Erfolgen, aber ich denke ebenso auch damit, dass man diese Sportart in Deutschland erfolgreich als Massenphänomen vertritt.
Der erste WM-Titel bei den Männern 1954 ist jetzt über 70 Jahre her, das sogenannte Wunder von Bern. Manche sagen die zweite Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland. Wären wir ohne diesen Titel von Bern an einer ganz anderen Stelle in Deutschland mit dem Fußball?
Der hat schon eine Riesenrolle gespielt. Ich will nochmal auch zu dem zurückgehen, was Jutta da gesagt hat. Ich komme aus so einer Akademikerfamilie und Großvater Turner und wo Fußball völlig verpönt war. Und also auch in den 70er Jahren noch tief verpönt war und man das eher mit großer Skepsis betrachtete, dass unser Eins dann diesen Ball nachjagte und sich mit diesen Proleten, sag ich mal in Anführungsstrichen, da irgendwo mischte. Also es hat schon was gedauert, bis man wirklich von einer breiten gesellschaftlichen Anerkennung sprechen konnte. 54 hat natürlich eine Riesenrolle gespielt. Ja, auch bezüglich des Fernsehfußballs. Damals ist ja auch die Anzahl der Leute, die dann den Fernseher erwarben, extrem gestiegen im Zuge und nach dieser WM. Ich glaube, es hat auch politisch für die Geschichte der Bundesrepublik eine große Rolle gespielt, weil es so ein bisschen eine Bevölkerung, die sich jetzt nicht unbedingt als Befreite immer unbedingt betrachtete und die in einem Teilstaat, in einem, ja, als künstlich empfundenen Konstrukt lebte, dann mit diesem versöhnte und zeigte, man kann auch mit einer reduzierten Bevölkerung, einem reduzierten Territorium, um es mal so auszudrücken, auf der Weltbühne reüssieren und Erfolg haben. Und ich habe diesen Mythos von Bern eigentlich erst viel später begriffen. Also ich bin 56 geboren, aber mich haben diese ganzen alten Fritz-Walter-Geschichten und das Wunder von Bern überhaupt nicht interessiert. Ich war ein Kind der Bundesliga und erst viel später ist mir bewusst geworden, welche Rolle dieses Finale von Bern ist ja bis heute eigentlich die größte Finalsensation, muss man sagen, in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft. Welche Bedeutung das gehabt hat dann sowohl für die Gesellschaft, aber auch für die ganze Entwicklung des Fußballsports in Deutschland.
Und interessanterweise ist auch die Erinnerung an das Wunder von Bern nochmal sozusagen ein Brandbeschleuniger der sporthistorischen Erinnerung gewesen. Also ich kann mich noch an den Film von Sönke Wortmann erinnern, anlässlich des 50-jährigen Jubiläums. Und das hat einen sporthistorischen Boom anschließend in Tageszeitungen ausgelöst, auch sporthistorischer Literatur. Also das Wunder von Bern hat sozusagen auch noch eine zweite Nachgeschichte der Erinnerung.
Damit sind wir schon in einer, ja, in der dunklen Zeit eigentlich angekommen, oder in der Zeit nach der ganz dunklen Zeit in Deutschland. Der DFB wurde ja nach dem Krieg auch neu gegründet, wurde aus dem Bann des Weltfußballverbands FIFA wieder rausgeholt. Bis heute sind aber ja nicht alle zufrieden mit der Art, wie der DFB die NS-Zeit aufgearbeitet hat, auch wie man mit der Erinnerungskultur umgeht. Frau Braun, warum tut sich der DFB so schwer?
Generell hat der Sport eben erst sehr spät begonnen, sich dieser Vergangenheit zu stellen. Anfang der 90er Jahre waren ja nicht mal die Olympischen Spiele 36 angemessen erforscht. Also das muss man immer bedenken, dass sich das in der Gesamtentwicklung abspielte. Es gab ja dann im Vorfeld der WM 2006 im eigenen Land die Studie von Nils Havemann. Und dann in den Jahren danach viele, viele Werke, auch schon in den Jahren davor, wo sich Einzelvereine mit ihrer Vergangenheit beschäftigt haben. Das gehört ja mittlerweile fast zum guten Ton. Das gilt noch nicht unbedingt für die ehemaligen Clubs der DDR, weil zu DDR-Zeiten man sich ja von der NS-Vorgeschichte sozusagen abgelöst hatte, indem man sagte, wir hatten mit diesen bürgerlichen Vereinen ja eigentlich gar nichts zu tun. Und das führt ein bisschen dazu, dass das noch etwas stärker ausgeblendet ist. Zurzeit gibt es eine weitere Studie zu Fußballfunktionären des DFB und NS-Vergangenheit, wo man noch mal etwas breiter in die Tiefe gehen wird. Also die Aufarbeitung ist da noch lange nicht abgeschlossen.
Für alle, die nicht so tief in den Strukturen, in den Studien, in den Erkenntnissen drinstecken, was ist denn das Haupterkenntnis? Hat sich der DFB im Vergleich zu anderen Sportorganisationen, im Vergleich auch zu dem, wie in der Gesellschaft in anderen Bereichen aufgearbeitet wurde, da weniger oder gleich schlecht verhalten? Kann man das sagen?
Ja, er war schon opportunistisch und hat versucht, auch diese in Anführungsstrichen neue Zeit, also speziell die DFB-Spitze und Felix Linnemann, sich zunutze zu machen. Und man darf auch nicht vergessen, dass Republikfeindlichkeit unter den Funktionären von Weimar recht verbreitet war. Das gilt aber ja eigentlich für die gesamte Weimarer Republik, wo man immer ja sagt, es hat dieser Weimarer Republik hat am Anfang die Republikaner gefehlt. Ich will noch mal zur Aufarbeitung was sagen. Also ich finde, da ist schon ziemlich viel passiert. Jutta hat ja schon erwähnt, wann es eigentlich so losging im Vorfeld der WM 2006, wo er das Gefühl hatte, wir müssen uns jetzt öffnen und wir müssen dieses Thema auch mal, also die Kuh auch mal vom Eis kriegen, was die NS-Geschichte da anbelangt. Das war nicht mal alles zufriedenstellend. Ich habe auch hier und da Kritik daran geübt, aber insgesamt hat da ein Prozess begonnen, den ich eigentlich nicht für möglich gehalten hätte. Und das betrifft auch nicht nur den DFB, das trifft auch die Vereine. Also ich habe mich ja speziell um Bayern München damals gekümmert und ich weiß, welche Abwehrreaktionen am Anfang da waren, als man anfing, die jüdische Geschichte des FC Bayern zu thematisieren und aus der Verbundelung wieder herauszuholen und wie sich das dann aber im Zuge der Jahre doch extrem gewandelt hat. Eine große Rolle dabei, das darf man nicht vergessen. Es kam von außen erstmal, es kam von Journalisten, es kam von Historikern, es kam von kritischen Fans auch. Also gerade kritische Fans haben sich sehr darum bemüht und bemühen sich noch immer darum, die Geschichte ihrer Vereine kritisch aufzuarbeiten. Also insgesamt sehe ich, denke ich schon, dass wir es mit einem positiven Prozess zu tun haben, mit dem ich, der die Neuberger Jahre ja noch miterlebt hat, also ich würde diese ganze Entwicklung auch sehr stark mit dem Namen TO20er verbinden, es eigentlich damals nicht für möglich gehalten habe, dass der DFB sich nochmal so der Geschichte stellen würde und auch ja Preise auslobt wie den Julius-Hirsch-Preis etc., also für das Engagement gegen Rassismus und Antisemitismus. Also das ist schon insgesamt eine sehr, finde ich, positiv zu beurteilende Entwicklung. Und natürlich gibt es immer noch Dinge, die man aufarbeiten kann und aufarbeiten muss. Das ist völlig klar. Und natürlich ist auch hier und da Kritik angebracht.
Aber ist es bei dem, was sonst häufig und viel gemacht wird, den DFB sehr stark zu kritisieren, an dieser Stelle gar nicht so angebracht dann? Kann man das so zusammenfassen?
Ja, ich würde ihn heute nicht mehr so. Ich würde für die Vergangenheit würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Sie haben es sehr spät gemacht. Ne? Sie haben es später gemacht als andere Institutionen dieser Gesellschaft. Das gilt aber, glaube ich, für den, Jutta kann mich da korrigieren, aber für den Sport, glaube ich, insgesamt, dass er da nicht besonders fix war. Aber er hat es dann irgendwann gemacht. Und das muss ich halt auch irgendwie honorieren, dass er es dann irgendwann gemacht hat. Und heute habe ich ja manchmal einen Eindruck, auch wie der DFB sich gesellschaftspolitisch positioniert. Es gibt ja Momente, wo ich denke, der ist da weiter als größere Teile der Gesellschaft. Also wenn ich das Thema Rassismus beispielsweise, Homophobie etc. pp., da gab es ja sehr positive Kampagnen. Ich sage immer von oben, kommt vielleicht darauf zu sprechen, weil wir mit einem 7-Millionen-Verband zu tun. Und wenn wir uns angucken, die politische Entwicklung in diesem Lande, glaube ich nicht, dass alle 7 Millionen Mitglieder das immer super finden, welche Kampagnen da von oben kommen. Ich finde sie super, aber ich weiß nicht, ob jeder Verein in welcher Region jetzt in Deutschland, der wirklich dann immer da mitzieht dabei, aber ich finde so diese, das hat ja auch eine TO20er angefangen, dass man sich geöffnet hat gegenüber Expertise von außen, gegenüber Anstößen von außen und auch verstanden hat, Fußball ist mehr als ein 1:0, sondern Fußball muss sich auch gesellschaftspolitisch öffnen und positionieren. Das hat, um da nochmal ein bisschen zurückzugehen, vielleicht auch beginnt das Ganze 1990 mit der WM in Italien. Ich spreche da immer von einer zweiten sozialen Ausbreitung des Fußballsports, weil in dem Moment der Fußball noch populärer wurde, plötzlich Schichten, Milieus integrierte, die vor dem Fußball sehr skeptisch gegenüberstanden. Und diese Milieus haben sich dann natürlich auch im Fußball verstärkt geäußert mit ihren speziellen auch politischen Interessen. Und insofern vielleicht hat dieser Prozess von damals im Kontext der WM 1990 Italien stattgefunden.
Wenn ich da vielleicht kurz anknüpfen darf, das hatte meines Erachtens im Umfeld, aber auch mit zwei anderen Ereignissen zu tun. Also diese Zäsur, die gerade genannt wurde, das war zum einen der Schock der EM 1988, der ja mit fürchterlichen Krawallen in Deutschland einhergegangen war, in Düsseldorf, in Hamburg, sodass der DFB seitdem also erstmals seine Anti-Gewalt-Politik noch mal breiter aufgestellt hat. Und zum Zweiten natürlich mit dem Weg in die deutsche Fußballeinheit, die ja ganz am Anfang auch von massiven Krawallen, gerade auch im Osten Deutschlands, begleitet war. Von so schlimmen Krawallen, dass das Fest der Deutschen Fußballeinheit, das im November 1990 in Leipzig gefeiert werden sollte, abgesagt werden musste, weil kurz vorher ein Fan durch eine Polizeikugel getötet worden war, Mike Polly. Die Spezialisten werden den Namen kennen. Und insofern sehe ich auch, dass so um 1990 rum eine Sattelzeit ist, die aber aus ganz verschiedenen Richtungen sich entwickelt hat.
Das Deutschlandfunk Sportgespräch zur Geschichte des Deutschen Fußballbundes heute mit Dietrich Schulze-Marmeling und Jutta Braun. Frau Braun, Sie sind ja auch eben, Sie haben es gerade selbst angesprochen, für die deutsch-deutsche Sportgeschichte Expertin. Hat die Wiedervereinigung, an deren großen politischen, gesellschaftlichen Ablauf es ja auch aus heutiger Sicht das eine oder andere Fragezeichen gibt, im Fußball genauso gut oder schlecht funktioniert?
Ich würde sagen, es ist ein ziemlich guter Spiegel des Wegs in die deutsche Einheit. Denn man kann genau diese Phasen festmachen, die es allgemein gegeben hat. Die Euphorie am Anfang, das Gefühl der Befreiung. Das ging bei den Kickern natürlich zugleich dann einher mit einem Go West. Also viele DDR-Spieler haben ganz schnell in Clubs im Westen angeheuert. Andreas Thom ging zu Bayer Leverkusen und Ähnliches. Dann gab es die Demokratisierungsphase und das ist natürlich ganz wichtig auch für uns mit Blick auf den Verband. Hans-Georg Moldenhauer wurde damals zum ersten demokratischen Präsidenten des DFV der DDR, also des Ostpendants des DFB, gewählt. Und diese beiden Verbände haben ja dann schließlich auch die Fußballeinheit besiegelt. Und auf diese Demokratisierung folgte dann die große Aufgabe, zu einer Vereinigung zu kommen. Und das war nicht ganz unproblematisch, weil es der DFB da gar nicht so eilig hatte, merkwürdigerweise aus einem relativ skurrilen Grund, denn für die Europameisterschaft 1992 in Schweden waren Bundesrepublik und DDR als Paarung ausgelost und man erhoffte sich da ein Revival dieses Sensationsspiels von 1974. Und hat völlig den Ernst der Lage erkannt. Ich meine, die Bild-Zeitung hat damals immerhin getitelt, wir gegen uns, so ein Quatsch. Aber viele hatten nicht begriffen, dass die Barrieren des Kalten Krieges abgebaut worden waren. Und Moldenhauer hat damals sehr gedrängt, möglichst schnell zu einer Einheit zu kommen. Er hat gesagt, je besser ich arbeite, umso kürzer bin ich im Amt. Um möglichst schnell diese Einheit zu vollziehen, weil er ja wusste, dass die Finanzierung des Fußballs im Osten, der letztlich ein Staatssport gewesen war, mit dem Ende der DDR zusammenbrechen würde und man den DFB brauchen würde zur Unterstützung. Und die ganz große Frage war dann natürlich, wie viele Oberliga-Teams der DDR würden einen Startplatz in der ersten und zweiten Bundesliga erhalten. Das zielte natürlich mitten ins Herz der ostdeutschen Fußballseelen. Und da hat Moldenhauer nicht das Ergebnis erzielt, was er gerne gehabt hätte, nämlich eine 4+10-Regelung, 4 Vereine in der ersten und 10 in der zweiten, sondern die berühmte 2+6-Regelung. Also da begannen sozusagen schon die Verteilungskämpfe und die Probleme, die der ostdeutsche Fußball eben seither hat, sind natürlich ein Spiegel auch der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme in der ehemaligen DDR.
Aber wenn Sie das sagen, wenn Sie auch sagen, Spiegel der deutschen Einheit ist der Fußball, ist es bis heute auch ein Problem, dass Vereine, Verbände, Spieler unterrepräsentiert sind, die aus den neuen deutschen Ländern kommen?
Das müsste man sich im Einzelnen angucken, aber von der Tendenz her würde ich schon sagen, ja. Es ist eben nach wie vor so, dass man im Westen, wenn ich das jetzt mal so pauschal sagen darf, einfach die besseren Strukturen hat, weil man die älteren Strukturen hat, weil man ein ganz anderes wirtschaftliches Umfeld hat. Der Verband hat ja ganz am Anfang mal versucht, mit Matthias Sammer Grundsätze der Jugendarbeit so ein bisschen zu integrieren in die Verbandsarbeit. Und das hat, glaube ich, nicht so funktioniert, wie man sich das gewünscht hat. Also es gab immer wieder die Versuche, hier auch zu einer gelebten Einheit mit einer Zusammenführung der Erfahrungen aus Ost und West zu kommen. Aber am Ende hat sich natürlich dann der Profifußball durchgesetzt, wie man ihn nicht nur in der Bundesrepublik, sondern überall auf der Welt gespielt hat, während die sozialistische Sportwelt ja zusammenbrach.
Herr Schulze-Mammeling, der DFB ist ja in Leipzig gegründet worden. Der erste deutsche Meister hieß Leipzig. Hat man so ein bisschen die ostdeutschen Wurzeln vergessen heute beim DFB oder ist das zu überspitzt formuliert?
Ja, ich finde das ein bisschen schwierig. Wir müssen das so ein bisschen mal in Relation setzen. Ich glaube, die ostdeutschen Länder haben weniger Einwohner als das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Und eins möchte ich uns noch erwähnen, dass für mich der beste Fußballer des letzten Jahrzehnts ist ein Ostdeutscher, Toni Kroos, der aber, fand ich, ganz wenig Wert eigentlich darauf gelegt hat, dass es irgendwie so betont wurde, sondern wenn er darauf angesprochen wurde, ich habe da auch nochmal einen ostdeutschen Historiker gefragt, der fußballaffin ist mit Kroos und seiner Ostidentität und konnte mir da auch nicht sagen, also der das immer so ein bisschen eher abgewehrt hat, diese Geschichte, ich komme aus dem Osten und ich hat sich, glaube ich, nicht als Repräsentant des Ostens irgendwie wieder gefühlt. Ich glaube, dass das wirtschaftliche Umfeld eine große Rolle spielt dabei, dass vielleicht die wirtschaftlichen Strukturen, die Fußball hier im Westen tragen, nicht so stark ausgeprägt sind im Osten, wobei das wieder typisch ist für mich als Westdeutscher, dass ich Ihnen das gar nicht definitiv beantworten kann. Also ignorant sind wir leider hier. Es war zeitweise ja so, dass die dritte Liga eigentlich die Liga des Ostens war. Also es gab mal einen Moment, wo, glaube ich, 9 oder 10 Vereine der dritten Liga aus dem Osten kamen. Das ist mittlerweile auch wieder weniger geworden. Und irgendwie dann auch wieder bezeichnen, welcher Club vertritt heute den Osten in der Bundesliga? RB Leipzig. Ein Konstrukt, das sich völlig frei gemacht hat von dieser ganzen Leipziger Fußballszene, auch den ganzen politischen Verwerfungen, Rivalitäten, die dort existierten, aber ja schon irgendwie sowas wie ein, auch wenn es sehr herzlich erwärmt, Erfolgsprodukt ist. Also das hat ja damals Mateschitz und so, die haben es ja gut erkannt. Also wo ist eine Lücke, wo steht ein WM-Stadion, wo können wir richtig reingehen und auch die ehemaligen Strukturen komplett ignorieren. Und das ist damals Leipzig gewesen, die Gründungsstadt des Deutschen Fußballbundes. Also es ist so ein bisschen, finde ich, bezeichnend für den Zustand des Ostens, dass man dann repräsentiert von der ersten Bundesliga durch sowas wie RB.
Auch wenn wir gefühlt gerade erst angefangen haben, über den DFB und die Geschichte zu sprechen, müssen wir schon langsam auf die Zielgerade einbiegen in unserem Sportgespräch heute. In den letzten Jahren, wenn wir mal in die jüngste Geschichte gucken, war das Bild des DFB ja vor allem geprägt, nur um auch mal das Wort Sommermärchen zu sagen, nicht nur von den 2 großen Turnieren zu Hause, sondern eben auch von Skandalen, von Razzien, von Prozessen, von schnell wechselnden Präsidenten. Hat sich der DFB durch diese Krisenjahre nachhaltig selber geschadet?
Ja, das denke ich schon. Das Image hat schon stark gelitten im DFB. Es kommt auch noch mal was anderes beim DFB hinzu. Problem, das er, glaube ich, noch nicht so richtig gelöst hat. Eigentlich sitzt der DFB ja zwischen allen Stühlen. Wir haben seit 2000 die DFL, die Deutsche Fußballliga, als eigenständigen Verband der Profivereine der ersten und zweiten Liga. Dass die dritte Liga dazu nicht gehört, verstehe ich nicht ganz. Man sagt immer Ausbildungsliga deswegen nicht, aber das ist Quatsch, das ist alles andere als eine Ausbildungsliga. Also in England war dieser Prozess ja viel eher mit der Football League 1888. Was im DFB dann noch bleibt, ist die Nationalmannschaft oder die Nationalmannschaften, Männer, Frauen, Nachwuchs und Amateurfußball. Und man hat mal so das Gefühl, man kann sich nicht so richtig entscheiden, also wessen Anwalt ist man jetzt da eigentlich? Man möchte mit den großen Jungs spielen, aber die großen Jungs sagen, ach, eigentlich brauchen die gar nicht so wirklich. Und auf der anderen Seite eben man auch nicht die Bereitschaft ist, sich vielleicht voll auf den Amateurfußball einzulassen. Obwohl sich da auch was bewegt, habe ich den Eindruck da. Aber das ist so ein Dilemma, das, glaube ich, der DFB noch nicht so richtig für sich gelöst hat.
Bleiben wir mal kurz beim Spitzensport, auch wenn der DFB da, wie gesagt, nur durch die Nationalmannschaft mitspielt. Gerade in der heutigen Zeit mit den globalen Anforderungen, mit internationalen Verbänden, die diplomatisch gesprochen ein Eigenleben führen, kommt es ja auch darauf an, eine starke Stimme zu sein. Warum ist der DFB, ich frage auch mal Frau Braun, das in der öffentlichen Wahrnehmung oft nicht?
Ich würde sagen, das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie man spielt. Also dass bestimmte politische Botschaften während Katar nicht so rüberkamen, hing ja auch damit zusammen, dass die Leistung dann auch nicht entsprechend war. Also wenn sich der DFB eben gesellschaftlich erfolgreich positionieren will, gucken natürlich auch alle dahin, ob das auch durch die entsprechende Leistung gerechtfertigt ist. Das ist eben einfach eng verklammert. Und ich muss aber sagen, dass ich insgesamt von der Entwicklung des DFB, aber auch generell von Sportorganisationen in letzter Zeit sehr positiv angetan bin, was öffentliche Positionierung angeht. Vor allem natürlich auch die Sanktionen jetzt mit Blick auf Russland, die es gegeben hat. Also generell, wenn wir über den Sport sprechen, denn diese Fiktion, dass der Sport unpolitisch sei, die ist ja doch immer sehr, sehr lange aufrechterhalten worden, aber seit 2022 doch zunehmend ins Wanken geraten. Und insofern sehe ich da eher eine positive als eine bedenkliche Entwicklung.
Das wäre wahrscheinlich nochmal ein eigenes Sportgespräch, über die Politisierung des Sports, auch des Fußballs zu sprechen. Wir haben schon zweimal die Zahl erwähnt, mehr als 7 Millionen Mitglieder, der größte Sportverband der Welt. Müsste das aber nicht auch fußballpolitisch eigentlich ein richtiges Schwergewicht sein, was Einfluss angeht?
Ja, das ist schwierig. Also nochmal zu Katar, ich fand das interessant, was Jutta Brauner gesagt hat, weil es war ja wirklich so, dass man vor dem ersten Spiel hat man gesagt, es ist viel zu wenig mit der Herzchenbinde und mit Hand vom Mund, das ist alles irgendwie. Und als man dann gescheitert ist, war das alles aber plötzlich alles viel zu viel gewesen, was man da gemacht hat. Also es hängt dann immer wirklich sehr stark vom politischen Erfolg ab. Wenn sie weitergekommen wären, wenn sie ins Finale gekommen wären, wenn sie Weltmeister geworden wären, hätte man die Deutschen gepriesen für ihre exzellente Haltung.
Ja.
Aber es ist genau das Gegenteil, weil es wirklich irre, wie auch Journalisten identisch dann wirklich was völlig anderes schreiben dann in dem Moment, wo es da scheitert. Mit dem internationalen Gewicht. Ich fand das so ein bisschen schwach jetzt vom DFB-Präsidenten, wie er das mit Saudi-Arabien begründet hat. Also ich will da gar nicht groß verurteilen, aber dass man sagt, wir wollten uns nicht isolieren. Also ich habe mich schon ziemlich oft in meinem Leben in meiner Haltung isoliert, habe es aber deswegen nicht unbedingt aufgegeben, wenn ich sie für richtig gehalten habe. Also ich hätte ein bisschen mehr Haltung verlangt und ich glaube, was der DFB machen sollte, ist einfach sich mal mit anderen Verbänden, wo man auch kritische Stimmen weiß, sich zusammenzusetzen, mit denen enger, vielleicht tun sie es ja auch, kommunizieren, überlegen, wie man dieses System Infantino vielleicht doch mal verändern kann. Und da sollte man sich auch nicht so klein machen als DFB.
Jetzt kommt Gianni Infantino erstmal zur Geburtstagsfeier nach Leipzig, zum 125. Geburtstag. Ich habe noch eine Frage an Sie beide zum Schluss, wobei es ehrlicher gesagt eher eine Art von Spekulation, aber wir leben ja auch in Zeiten, die sehr vom Umbruch geprägt sind. 125 Jahre DFB, sind Verbände wie der DFB, ist die letzte Frage, ein zukunftsträchtiges Modell oder langfristig gesehen eher ein Auslaufmodell?
Ja, ich hoffe, dass Verbände als solche kein Auslaufmodell sind, denn sie sind natürlich Interessenvertretungen, aber sie sind ja doch auch letztlich immer Orte des Ausgleichs zwischen den einzelnen Mitgliedern. Und ich denke, wenn diese Form von Assoziation sich auflöst, wird es wahrscheinlich noch schwieriger, diesen Bereich zu regulieren und auch in einer gesellschaftlich vertretbaren Art und Weise zu gestalten.
Unterschreibe ich zu 100%, sehe ich genauso, gerade in einer Zeit, wo wir doch sehen, dass viele so traditionelle Strukturen, Frameworks zusammenbrechen. Ich finde es schon wichtig, dass man also sowas wie den DFB auch am Leben hält und er hat schon seine Bedeutung für die Organisation des Fußballsportes hier.
Und jetzt wird er 125 Jahre alt und wir haben im Deutschlandfunk Sportgespräch darüber gesprochen mit Jutta Braun und mit Dietrich Schulze-Marmeling. Danke für Ihre Zeit und Ihre Einschätzungen. Dieses Sportgespräch gibt es wie immer auch online nachzuhören in unserer Deutschlandfunk-App. Und ich verabschiede mich auch an dieser Stelle. Mein Name ist Matthias Friebe. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.